Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Jeder wird unter seinem Weinstock sitzen und unter seinem Feigenbaum. Niemand wird ihren Frieden stören, denn der Herr Zebaoth hat es so bestimmt. Noch rufen viele Völker, jedes zu seinem eigenen Gott. Wir aber leben schon heute im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und für alle Zeit. Ich weiß nicht, wer von euch einen Weinstock zu Hause hat. Was ist das für ein Bild? Jeder wird unter seinem Weinstock und seinem Feigenbaum sitzen. Also ich habe jetzt kürzlich gelesen, dass das schon seit der Antike, schon seit tausende von Jahren, ein Bild ist, was in vielen Kulturen für Frieden steht. Wenn man unter dem Weinstock sitzen kann und die Früchte genießen und unter dem Feigenbaum. Und weshalb ist das so? Nun, so ein Weinstock, wir denken immer, der Winzer, der liegt den ganzen Tag, das ganze Jahr über zu Hause und trinkt den Wein und im Herbst geht er für ein paar Tage raus und erntet die Trauben und dann kann er wieder ein ganzes Jahr Wein trinken. Aber das ist nicht so, sondern damit im Oktober Wein geerntet werden kann oder vielleicht September schon, damit da Wein geerntet werden kann, hat der Winzer das ganze Jahr Arbeit. Da müssen immer wieder Blätter rausgebrochen werden, Zweige abgeschnitten, da muss die Rebe gepflegt werden, da muss der Boden sauber gehalten werden und alles Mögliche. Das ist Arbeit das ganze Jahr. Wenn man so einen Weinstock zu Hause hat, zur Zierde, dann ist es eigentlich egal, ja, dann wachsen ein paar Trauben. Aber wenn man wirklich gute Trauben, volle Trauben haben will, dann macht das ganze Jahr Arbeit. Und deswegen ist in Israel und anderen Kulturen, wenn das ist, wenn man unter dem Weinstock sitzen kann, eine gute Ernte eingebracht hat und den Wein trinken kann, das heißt, es war ein friedliches Jahr. Da ist keiner in den Krieg gezogen, da sind keine feindlichen Horden eingefallen und haben alles verwüstet. Da hatte man Zeit, sich um den Weinstock zu kümmern. Und beim Feigenbaum ist es ähnlich. Wenn man einen Feigenbaum pflanzt, wie lange dauert es, bis man ernten kann? Also 8 Jahre. Kann man sich vorstellen, also wenn man in 8 Jahren Feigen ernten will, heute noch einen Feigenbaum pflanzen. Und das zeigt ja auch, das muss eine Zeit sein, dass in den 8 Jahren kann nicht irgendwo kann mal einer vorbeikommen und sagen, ey, ich brauche schnell Holz für ein Lagerfeuer, machen wir den Feigenbaum weg. Deswegen ist das so ein stehendes Bild seit der Antike. Unter dem Feigenbaum, unter dem Weinstock sitzen, ist ein Zeichen für einen andauernden, dauerhaften, beständigen Frieden. Das ist nun der Predigttext heute. Sehnsucht nach Frieden, das ist das Thema unserer Zeit. Sehnsucht nach Frieden ist eine uralte Sehnsucht und sie ist bis heute aktuell. Hätten wir vor 3 Jahren auch nicht so unbedingt gedacht, dass wir in Europa wieder von Krieg reden, aber es ist leider Tatsache. Es gibt natürlich zahlreiche Versuche, Frieden zu schaffen. Versuche, Frieden zu schaffen. Wir haben gedacht, in Europa mit Vernunft und Aufklärung kriegen wir das hin. Wenn man den Menschen doch erklärt, wir sind vernünftige Menschen, und wenn man den Leuten sagt, was richtig ist, dann werden sie es nicht mehr tun. Dann gab es in Europa eine Bewegung, die nannte sich die Aufklärung, und seitdem gibt es keine Kriege mehr, oder? Backe, nee, schlimm. Die wurden schlimmer als zuvor. Dann gab es noch andere Versuche. Es gab den Glauben an das Gute im Menschen. Ja, der sagt zwar so böse Sachen, aber der meint es doch nicht so böse. Haben vor dem Zweiten Weltkrieg die Leute, die Mächte England und so, über Hitler gedacht. Der meint es nicht so, der poltert bloß, bis er dann einmarschiert ist. Und so ist es bis heute. Nee, Putin meint es doch nicht ernst, der redet doch nur davon. Oder wir hatten noch andere Versuche auch. Das Wettrüsten, die Älteren von euch erinnern sich noch, ja? So, da ging das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens. Also, hey, ihr könnt uns zwar 4-mal totschlagen, ja? Ihr habt Raketen, um uns 4-mal zu vernichten, aber wir können euch 8-mal vernichten. Deswegen sind wir stärker. Oh ja, da kamen die Kinder vom Kindergarten heim und hatten Angst vom Weltkrieg. Das war das Wettrüsten. Und dann haben wir gesagt, so seit 35, 30 Jahren, wirtschaftliche Beziehungen, die helfen. Wenn man miteinander Handel treibt, die werden doch nicht ihre Kunden erschießen. Also Ja, wenn aber der andere Handel treibt und den Gewinn in seine Rüstung steckt, auch wieder Pech gehabt, oder? Also irgendwie unsere menschlichen Versuche, Frieden zu schaffen, scheinen nicht so ganz zu funktionieren. Trotz all unserer vielfältigen Versuche gibt es keinen Frieden. Was verhindert den Frieden denn? Warum scheitern all diese Versuche? Nun, man könnte jetzt vieles dazu sagen und das hätte lange Erklärung könnte man dazu geben und das ist sicher kompliziert. Aber letztendlich läuft vieles auf eine ziemlich einfache Erklärung raus, wenn Gott sagt, die Gottlosen haben keinen Frieden. All diese Friedensversuche scheitern an der Sünde. Und Sünde ist etwas, was die Bibel auf fast allen Seiten beschreibt. Und Sünde hat viele Aspekte. Sünde hat einmal die ererbte Komponente. Wenn man nicht glaubt, dass Sünde irgendwo vererbt wird, also ich denke, keiner von uns wird seinen Kindern das Lügen und das Stehlen beibringen. Hoffentlich doch, ne? Und trotzdem machen die das irgendwann. Trotzdem sagen die plötzlich die Unwahrheit. Warum? Wer hat ihnen das beigebracht? Das müssen die gar nicht lernen. Das kriegen die so hin. Sich was zu nehmen, was einem nicht gehört, da muss man keine Anleitung dafür schreiben. Dem anderen eine runterzuhauen, boah, das kriegen wir so hin. Eine ererbte Sünde, etwas, was zutiefst in unseren Knochen steckt, was wir als Mensch einfach mitbringen. Und dazu eine weitere Ursache. Wir wachsen in einer Umgebung auf, wo solches Verhalten an der Tagesordnung ist. Da kommt jemand zum Glauben und sagt, ich möchte Jesus nachfolgen. Und er übernimmt Verantwortung in der Gemeinde. Ja, aber das, wo er geprägt ist, er war vielleicht im Verein, er war im Arbeitsplatz, ist noch am Arbeitsplatz. Und er erlebt dort, dass man seinen Willen mit Machtmitteln durchsetzt. Machtmittel wie Gerüchte streuen, die Unwahrheit sagen, nur halbe Wahrheiten sagen, den anderen Informationen vorenthalten und all so Sachen. Und all diese Machtmittelchen, die wir irgendwo tagtäglich überall erleben. Und dann denken wir, oh, so funktioniert das in der Gemeinde doch bestimmt auch. Und das ist ein Teil meiner Arbeit, dass ich manchmal dann mit in Gemeinden zu tun habe, wo dann genau diese Methoden, die irgendwo man von Gericht und von Verkehr und sonst irgendwo kennt, dann irgendwo in die Gemeinde selbstverständlich reinkommen. Und dann gibt es ja auch noch die andere Aspekt von Sünde, nämlich die persönliche Auflehnung gegen Gott. Wenn ich in der Bibel lese und Gott sagt mir, du hast da nicht die Wahrheit gesagt, geh hin zu dem und stell das klar, bitte um Vergebung, dann sage ich, ich will aber nicht. Oh, das wird er doch selber merken. Ich will mir doch diese Blöße nicht geben. Das ist dann meine persönliche Auflehnung, zu sagen, ich will nicht das, was Gott will. Also Sünde hat viele Aspekte. Und dieses ganze Gemisch führt dazu, dass regelmäßig immer wieder Friedensbemühungen scheitern. Mögen sie noch so gut gemeint und durchdacht sein. Jetzt spricht aber dieser Abschnitt, und ich habe jetzt nur zwei Verse gelesen gehabt, dieser Vers spricht davon, dass Gott es nicht länger mit ansehen will. Er will Frieden schaffen. Da heißt es nämlich in diesem Kapitel in Micha 4, ab Vers 1, am Ende der Tage wird es geschehen, der Berg mit dem Haus des Herrn steht felsenfest. Er ist der höchste Berg und überragt alle Hügel. Dann werden die Völker zu ihm strömen. Viele Völker machen sich auf den Weg und sagen, auf, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus, in dem der Gott Jakobs wohnt. Er soll uns seine Wege weisen, dann können wir seinen Pfaden folgen. Denn vom Berg Zion kommt Weisung, das Wort des Herrn geht von Jerusalem aus. Das ist doch paradiesische Zustände, oder? Stellt euch vor, die Mächtigen dieser Welt, die machen nicht irgendwo einen Gipfel, wo sie sich dann irgendwo immer wieder mal so ein Foto postieren und zeigen, wie, und dann hinterher ergebnislos heimfahren und sagen, wir haben es versucht, uns zu einigen, sondern die Mächtigen dieser Welt geben sich die Klinke in der Hand in Jerusalem, um in der Gegenwart Gottes nach dem Willen Gottes zu fragen. Boah, lange Warteschlangen der Mächtigen der Welt, um zu fragen, Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Ist das übertrieben? Ist das zu groß gedacht? Nein, das lesen wir hier. Er schlichtet Streit zwischen vielen Völkern. Er sorgt für das Recht unter mächtigen Staaten bis hin in die fernsten Länder. Dann werden sie Pflugscharen schmieden aus den Klingen ihrer Schwerter. Und sie werden Winzermesser herstellen aus den Eisenspitzen ihrer Lanzen. Dann wird es kein einziges Volk mehr geben, das sein Schwert gegen den anderen richtet. Niemand wird mehr für den Krieg ausgebildet. Jeder wird unter seinem Weinstock sitzen und unter seinem Feigenbaum. Niemand wird ihren Frieden stören, denn der Herr Zebaoth hat es so bestimmt. Wie passiert das? Das Erste, was mir hier auffällt, Gott spricht. Er zieht sich nicht zurück. Er sagt nicht, jetzt habe ich so oft zu euch geredet, ihr habt nicht gehört. Macht doch erstmal das, was ich euch bisher gesagt habe. Gott spricht. Er gibt sein Wort. Er spricht in unser Leben und fängt bei uns persönlich an. Und in diesem Abschnitt heißt es ausdrücklich, sie kommen, um zu hören. Wie oft erlebe ich das? Manchmal leider auch bei Christen, die sagen, da muss ich gar nicht lang drüber nachdenken, das weiß ich schon. Das weiß ich doch, wie das ist. Kenne ich doch. Habe ich schon mal gelesen. Und manchmal sind wir ganz hilflos, wenn wir sagen, lies doch mal, frag doch mal Gott. Nimm dir doch mal einen Tag Zeit, um zu beten und zu fragen, was will Gott. Sagte mal einer, meinst du, da kommt ein Zettel vom Himmel? Da merke ich eine große Unbeholfenheit. Was heißt das eigentlich? Mal sich zurückzuziehen, mal Ablenkendes wegzulassen und mal ganz ehrlich zu fragen, Herr, sag mir jetzt bitte, was du mir sagen willst, was ich schon lange hören soll. Herr, sprich du zu mir. Gott gibt sein Wort und er gibt auch sein Wort in diese Welt hinein. Und ich bin überzeugt, dass Gott auch Lösungen hat für Probleme dieser Welt. Gott verspricht. Es heißt ja hier in Vers 4, das habe ich, der Herr, der Allmächtige, versprochen. Das wird so kommen. Das ist ja unser Problem. Wir versprechen manchmal Sachen, die können wir nicht halten. Ja, ich mache das, ich erledige das. Und dann merke ich, oh, die Zeit läuft davon, ich schaff's gar nicht. Oder ich habe irgendwas übernommen und habe gar nicht erkannt, wie groß die Aufgabe ist, wie viel daran zusammenhängt. Und ich muss sagen, eigentlich habe ich mich übernommen, ich schaffe es nicht. Gott übernimmt sich nicht. Was er verspricht, das kann er tun. Gott fordert nicht den Frieden, er schafft ihn. Viele Mächtige, UNO, ja, jedes Mal Resolution, wir fordern euch auf, Frieden zu halten. Macht mal. Sagen uns aber nicht wie. Gott fordert nicht, er schafft Frieden. Er sagt, ich werde dafür sorgen. Ich habe den Willen und die Macht dazu. Gott, ja, er wird es tun. Er nimmt es selbst in die Hand. Und ein ganz wesentlicher Punkt wird hier genannt, Gott spricht Recht. Er ist der, der Streit schlichtet. Manchmal sind ja unsere Konflikte so, dass wir irgendwo allein nicht klarkommen. Da sind zwei, die haben sich so verhakt miteinander oder zwei Nachbarn oder zwei Familien. Sie haben sich so verhakt, sie kommen nicht mehr von der Stelle. Und da sagt Gott, ich schlichte Streit. Ich setze das Recht durch. Und wenn einer ganz offensichtlich Unrecht getan hat, dann sorge ich dafür, dass das aufgedeckt wird. Streit schlichten und für Recht sorgen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt beim Frieden. Sagen uns Leute, die von Christentum eigentlich wenig Ahnung haben, sagen uns, ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Das ist ein oft zitierter Satz. Und er könnte so genau in der Bibel stehen. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Und Gott sorgt für Gerechtigkeit, nämlich dass sein Recht gilt. Und dass das, was Recht ist, auch gilt. Und Unfriede kommt daher, wenn Unrecht zum Normalfall wird. Gott sorgt dafür, er spricht Recht. Er wird richten zwischen den Völkern und wird dem einen Volk sagen, das ist Unrecht, was ihr da gemacht habt. Ihr könnt nicht einfach da einmarschieren. Gott schafft Frieden, indem er Recht spricht. auch in unserem Leben möchte er das tun. Er möchte nicht einfach nur einen Kommentar abgeben und sagen, oh ja, gut, hast es Mühe gegeben, sondern er sagt deswegen manchmal auch ganz deutlich, das war nicht in Ordnung, das hast du nicht gut gemacht. Bitte um Vergebung, klär das. Bitte, dass ich dir vergebe. Gott spricht Recht und Gott spricht zu. Nach diesem kurzen Abschnitt hier in den Versen 6 und 7 kommt ein interessanter Hinweis noch in Micha 4. So lautet der Ausspruch des Herrn: Wenn der Tag gekommen ist, führe ich alle zusammen, die hinken. Die hinken, ja, die irgendwo lahmen hier. Ich sammle alle, die versprengt sind, auch die, über die ich Unheil gebracht habe. Dann zähle ich die, die hinken, zum heiligen Rest. Und die Leute, die versprengt sind, mache ich zu einem mächtigen Volk. Dann wird der Herr König über sie sein. Er wird auf dem Berg Zion regieren, von heute an bis in alle Zukunft. Da kommen Menschen, ja, die sind gezeichnet. Sie hinken, das heißt, sie haben irgendwo Verletzungen, sie haben sich irgendwo Fuß verstaucht oder was Schlimmeres. Sie hinken, sie sind versprengt, sie sind zerstreut, sie sind verletzt, sie bringen ihre Verwundungen mit. Ja, das bringt unsere Welt hervor. Verwundete, verletzte Menschen. Und das haben viele nicht sich vorher überlegt und haben nicht sich darauf eingestellt, dass Menschen, die aus Kriegsgebieten mit ganzen Verletzungen kommen, dass die auch seelische Wunden mitbringen, Erlebnisse. Und wenn dann irgendwo bei uns, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, denkt man sich nichts dabei, Sirenen machen Probealarm. Aber wenn jemand irgendwo im Kriegsgebiet jahrelang gelebt hat, plötzlich gehen die Sirenen los, haben wir uns mal Gedanken darüber gemacht, was das da macht, wenn die Leute nicht vorgewarnt sind. Sagen, erschreckt nicht, Samstagmorgen um 10 geht die Sirene los. Aber nun ist dieser Zuspruch hier, dass Gott sagt, ich fange mit den verletzten, verwundeten Menschen neu an. Dieser kümmerliche Rest hinkender, lahmer Leute. Nicht die strahlenden Sieger, die sich aus allem so kampferprobt erheben und sagen, ich habe sie besiegt. Sondern dieser hinkende Rest, sagt er, das ist mein heiliges Volk. Mit denen fange ich neu an. Gott ist der, der mit Verletzten neu anfängt. Der Verletzte heilt. Der Verwundete zurechtbringt. Der wieder neu zu Kräften bringt. Gott tut das. Er spricht zu. Und da ist jetzt für mich eine wichtige Brücke zum Neuen Testament. Man könnte jetzt sagen, wo passiert denn das? Ja, es passiert genau da. Das ist das, wovon dann im Kapitel danach irgendwo Micha auch schreibt. Dass der Retter kommt. Und dann kommt Jesus auf diese Welt. Und was macht er? Nicht, was die Leute erwarten mit den Methoden dieser Welt. Er bringt ein paar bewaffnete Leute hinter sich, macht einen Aufstand und Bürgerkrieg und schmeißt die alle ins Meer. Nein, was macht er? Er sammelt ein paar von diesen hinkenden Leuten. Diese 12 Jünger, das waren Menschen, die bei keinem anerkannten Rabbi irgendwo gerufen wurden. Handwerker, Fischer, einfache Leute. Und er beruft die. Und er macht sich mit ihnen auf einen Weg. 3 Jahre bildet er sie aus. Er macht sie zu seinen Jüngern, zu seinen Schülern. Das ist sein Weg. Er kümmert sich um die, die sonst im Leben keine Chance hatten. Er nimmt sie an der Hand und sagt, lass uns doch Schritt für Schritt einüben, was es heißt. Und nach 3 Jahren sind diese Leute so gereift, dass er sagt, jetzt schicke ich euch in alle Welt. Geht in alle Welt und macht andere zu meinen Jüngern. Das ist das atemberaubende Projekt, das Jesus hier beginnt. Er nimmt diese Leute, die damals im besetzten Land geschlagene, verletzte, ausgebeutete, gebeutelte Leute und sagt, ich berufe euch. Ich bilde euch aus, ich mache euch heil. Jesus ruft Menschen in sein Trainingsprogramm. Ja, manches Mal muss ich dem Recht geben, der kürzlich gelesen habe, wir haben als Evangelikale irgendwo was missverstanden. Wir haben da irgendwo was falsch in falsche Kehle gekriegt. Wir haben gemeint, wenn man ab und zu eine Evangelisation macht und dann rufen wir die Leute nach vorne und dann sagen sie, hurra, ich habe mich bekehrt, ist alles gut. Nein, Jesus ruft in sein Trainingsprogramm und sagt, jetzt geht's los, heil zu werden, Schritt für Schritt neues Leben einzuüben, zu lernen, was es heißt, aus der Vergebung zu leben nach dem Willen Gottes, auf seinen Willen zu hören, mit ihm zu sprechen und Schritt für Schritt einzuüben, was ihm wichtig ist. Deswegen machen wir Jüngerschaftstraining hier, weil es genau darum geht, weil genau das Jesus uns aufgetragen hat. Das ist die Antwort auf diese kaputte Welt. Dass Jesus sagt, ich selber gehe hin und ich bilde Menschen aus. Ich mache Menschen zu meinen Jüngern. Ich lasse mein Leben für sie, um ihre Sünde zu bezahlen. Aber ich zeige ihnen auch, wie dieses neue Leben funktionieren kann. Und dann gibt er ihnen so Seligpreisungen. Und wenn sie dann irgendwo sagen, sich über die Stadt ärgern und Feuer vom Himmel fallen lassen, sagt er, nein, das ist nicht der Weg Gottes. Und dann übt er das immer mehr mit ihnen ein, 3 Jahre lang. Gott schafft Frieden, indem er sein Heil, seine Rettung Menschen zuspricht und indem Jesus es einübt. Und das tut er bis heute. Dazu lädt er uns bis heute ein, einzuüben, was der Wille Gottes ist, was es ist, nach Willen Gottes zu leben. Amen.